Ja, also die Grundlage unserer Predigt von der Jugend wird das Buch von Ellen White sein, die Schritte zu Jesus. Wir haben jedes Kapitel immer in unserer Jugendstunde durchgenommen und genau, werden wir euch das vorstellen. Und wir haben auch für jedes Kapitel eine Fußspur, immer einen Schritt näher zu Jesus. Das werden wir hinhängen. Okay, ich lese euch am Anfang erstmal einen Bibeltext vor. Der steht in Johannes 6, Vers 37 und das ist die Übersetzung aus der englischen Amplified Bibel. Alles, was mein Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Und derjenige, der zu mir kommt, werde ich ganz bestimmt nicht austreiben. Ich werde niemals, niemals jemanden zurückweisen, der mir folgt. Und deshalb können wir uns auch gewiss sein, dass wenn wir Schritte zu Jesus machen, dass er uns auf jeden Fall niemals ablehnen wird. Ja, das erste Kapitel, das heißt Gottes Liebe zu uns Menschen. Gott schuf ja die Erde wirklich perfekt und wunderbar. Man hat noch nichts von dem Verfall gesehen und kein Schatten des Fluches war zu finden. Doch als der Mensch leider das Gesetz Gottes übertreten hatte, brachte es natürlich auch das Leid und den Tod mit sich. Doch selbst inmitten des Leidens offenbart sich die Liebe Gottes. Die ganzen Dornen und Disteln und die Schwierigkeiten und Prüfungen, die wir im Leben durchmachen müssen, sollen uns zum Besten dienen. So hat's Gott uns verheißen. Es ist ein notwendiger Teil der Erziehung, damit wir als Menschen aus dem Verderben und der Erniedrigung wieder aufgerichtet werden. Wenn wir uns die Natur mal genauer betrachten, dann stellen wir fest, dass sie uns von Hoffnung und Trost erzählt. Denn die Disteln, die tragen Blüten und die Dornen sind mit Rosen bedeckt. Satan hat das Gottesbild total verdreht und in den Schatten gestellt. Er hat ihn als böse dargestellt. Doch Gott sandte seinen Sohn, Jesus, zu uns, damit Jesus uns den Gott offenbaren kann. Weil wer kann natürlich Gott selber am besten offenbaren als sein eigener Sohn, die natürlich eins miteinander sind. Er ist für uns gestorben, damit wir wieder zu ihm nach Hause kommen können. Er hat uns erlöst. Gott ist die Liebe und wir dürfen sogar Kinder Gottes heißen. Gottes Liebe übersteigt die liebevolle Zuneigung einer Mutter zu ihrem Kind. Seine Liebe ist unendlich für uns.
Da der Bernhard jetzt krank ist, wird er normalerweise hier stehen, aber er hat mir seine Zusammenfassung gegeben und ich übernehme es kurz für ihn. Er hatte das Kapitel 2 und es ist überschrieben: Sünder brauchen Christus. Die Menschen wurden bei der Schöpfung mit einem edlen und vollkommenen Charakter geschaffen. Durch den Sündenfall wurde er so verändert, dass wir mit diesem Charakter nicht mehr in den Himmel passen. Er ist sogar so degradiert, dass der Himmel und Gottes Nähe für uns die sprichwörtliche Hölle waren. Und weil uns Gott trotzdem liebt und uns nicht quälen will, werden wir nur solche Menschen zugelassen, deren Charakter durch einen Glauben wie Jesus und durch den Heiligen Geist uns verändert, dass er wieder edel ist. Diese Charaktere oder Herzensänderungen kann nicht durch eigene Anstrengungen und Bemühungen erreicht werden. Mit dem eigenen Willen kann man sich nur äußerlich dem Anschein eines edlen Charakters ändern. Eine wahre Änderung kann nur durch Jesus geschehen. Wie in Jakobus Traum ist Jesus, der eine Brücke zwischen den Menschen und Gott ist. Durch sein Opfertod am Kreuz ist erst die Auferstehung zwischen Gott und den Menschen möglich geworden. Und der Bernhard hat auch noch das Kapitel 3. Aber er ist ja immer noch nicht da. Deshalb hat er mir auch sein Skript für das Kapitel 3 gegeben. Und da ist das Thema Reue und Umkehr. Wenn wir durch den Heiligen Geist erkennen, wie sehr unser eigenes Leben und Charakter vom Vorbild Jesu abweicht, ist es Zeit für den Menschen, den nächsten Schritt, nämlich echte Reue. Wobei die Betonung liegt hier auf der echten Reue. Wenn Menschen ihr Verhalten ändern, weil sie Angst vor den Konsequenzen haben, dann ist das keine echte Reue. Wenn man wie Esau vertauscht und verletzt über die Konsequenzen seiner Taten, enttäuscht und verletzt über die Konsequenzen seiner Taten ist, ist das ebenfalls keine echte Reue. Wenn aber unter dem Einfluss des Heiligen Geistes das Herz geöffnet wird und das Gewissen erwacht, zeigt sich echte Reue darin, dass die eigene Schuld nicht beschönigt wird. Es wird auch nicht versucht, dem Gericht zu entkommen. Durch echte Reue werden wir einem die Augen für das Ausmaß der Schlechtigkeit der Sünde geöffnet. Man bittet Gott nicht nur um Vergebung, sondern auch aufrichtig um eine Herzens- oder Charakteränderung. Diese Reue erlangen wir nicht aus eigener Kraft, sondern nur durch Jesus. Bei manchen Leuten herrscht der Glaube, dass man nur zu Jesus kommen kann, wenn man echte Reue empfindet. Das ist falsch. Jeder Wunsch nach dem Guten, nach Wahrheit, sowie jede Erkenntnis über die eigene Schuldhaftigkeit kommt durch Christus. Durch die Nähe zu ihm und das Befassen mit seiner Liebe wird unser Herz erweichen. Und Gottes Liebe kann in uns wachsen. Christus wirkte sogar in uns, wenn wir es gar nicht wahrnehmen. Erster Grund für alle Bemühungen, die eigene Person und somit den Charakter zu ändern. Und aus dem einfachen Grund, weil es richtig ist. Das war jetzt Kapitel 2 und 3 von Bernhard.
Wenn man von der Liebe Gottes zum Menschen berührt wird, man feststellt, wie sehr der Sünde an der Sünde Christus braucht, und dann die wahre Reue bekommt vom Heiligen Geist. Führt es unwidergreiflich dazu, dass man die Sünde auch bekennt. Wir haben viele Beispiele in der Bibel, wo Leute in Verbindung mit der Reue und der Umkehr ihre Sünden bekennen. Wo sie die wahre Reue empfangen. Wahre Reue, wie David es gezeigt hat, nachdem er gesündigt hat. Nachdem Gott ihm wirklich gezeigt hat, dass was mit Bathseba angerichtet hat, eine große Sünde war. Dadurch hat er auch sagen können, ja Herr, deine Gerichte sind treu und gerecht. Dadurch konnte er sagen, Gott ist ein treuer Richter, als er das Urteil empfangen hat. Wir kommen auch zu dem Punkt, wie Paulus, oder wenn wir zu dem Punkt kommen, wie Paulus auch kam, dann können wir sagen, im 1. Timotheus, ich lade dich ein, das aufzuschlagen, 1. Timotheus, Kapitel 1. Vers 12 bis 15. Da erkennen wir den Wandel, der in Paulus stattgefunden hat. Und da schreibt Paulus: Ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht hat und treu geachtet hat und gesetzt in das Amt, das ich zuvor war, ein Lästerer und ein Verfolger und ein Schmäher. Wir können ja einsetzen, was wir selber sind. Ein Sünder. Der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und ein Schmäher, aber mir Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan im Unglauben. Es ist aber desto reicher gewesen, die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesu ist, dass es gewisslich war und ein teures, wertes Wort, dass Christus Jesus gekommen ist, in die Welt die Sünder selig zu machen, unter welchen ich der Vornehmste bin. Paulus durfte durch den Heiligen Geist feststellen, dass er der größte Sünder auf Erden ist. Und wenn wir mit dieser Demut getragen werden, wie Paulus auch getragen wurde, werden wir auch feststellen, dass wir auch der größte Sünder auf Erden sind. Eine Sündenbekennung ändert dein Leben. Radikal. Wenn wir unsere Sünden bekennen, mit der Warnreue in Kombination, treten Veränderungen in unser Leben ein. Und diese Veränderungen gehen Hand in Hand damit, dass wir unser Leben Christus völlig hingeben. Die völlige Hingabe an Christus ist ein natürliches Resultat. Doch oft stellen wir uns die Frage, wie gibt man sich eigentlich Gott ganz hin? Habt ihr euch auch schon mal diese Frage gestellt? Ich stand oft an diesem Punkt, ja, wie gebe ich Gott mein Leben wirklich hin? Was will er, dass ich tue? Und immer wenn ich an diesem Punkt bin, oder wenn ich so diese Leiter in des Glaubenslebens nach oben steige, wenn die Anfechtungen immer größer, habt ihr mit Sicherheit selber erfahren, auch wie ihr euer Leben Christus geweiht habt. Satan versucht uns zu zeigen, dass unsere Ängste, moralischen Zweifel in uns größer werden, dass wir unsicher werden über unser eigenes Leben. Wir merken, dass wir wie ein schwankendes Schilfrohr im Wind so schwach sind. Wir sind nicht in der Lage, unsere Emotionen, Gefühlsausbrüche, die Gedanken sogar unter Kontrolle zu bekommen. Uns wird klar, wie oft wir ein Versprechen gebrochen haben, das wir Christus vielleicht auch schon gegeben haben. Dieses Wissen schwächt unser Selbstvertrauen. Wir zweifeln an unserer eigenen Aufrichtigkeit. Wir haben schließlich das Gefühl, Gott kann uns nicht mehr annehmen, so wie wir sind. Aber wir brauchen nicht zu verzweifeln. Denn wir müssen das wahre Potenzial, das in uns steckt, das Gott uns am Tag der Schöpfung in uns gelegt hat, ausnutzen. Dieses wahre Potenzial ist unser freier Wille. Der Wille, die Kraft des Willens Entscheidungen zu treffen. Wir müssen Entscheidungen treffen für Christus. Wir können unser Herz nicht selbst ändern. Wir können Gott nicht aus uns selbst heraus lieben. Wir können Folgendes tun. Jetzt passt auf. Du kannst dich dafür entscheiden, ihm zu dienen. Du kannst ihm deinen Willen übergeben. Und dann wird er dir helfen, indem er das Wollen und das Vollbringen schenkt, nach seinem Wohlgefallen. Und das können wir auch lesen in Philipper 2, Vers 13. Genauso diesen starken Willen können wir auch nutzen. Genauso wie jeder Sportler seinen Willen auch nutzt und Tag für Tag hartes Training über sich ergehen lässt, sich strikt an einen Ernährungsplan hält. Und Menschen ringsherum werden Veränderungen sehen. Aber sie werden auch nicht nur Veränderungen im Sportler sehen, sie werden Veränderungen in uns sehen. Darauf lade ich euch ein. Trefft die Entscheidung. Benutzt den freien Willen, den Gott euch gegeben hat. Und trifft die Entscheidung für ihn.
Vor allem am Anfang,
wenn wir am Glaubensweg am Anfang stehen, können wir auch Zweifel haben oder die Frage haben, sind wir angenommen bei Gott?
Und was kann man tun, um eben mit Gott wieder in Einklang zu kommen? Dieser Friede und die Liebe im Herzen, das ist nicht aus eigenen Anstrengungen zu erlangen, wie wir schon gehört haben. Aber Gott bietet sie uns an, ohne Geld und umsonst, wie wir in Jesaja 55, Vers 1 lesen können. Wenn wir diesen Verheißungen Gottes glauben, unsere Sünden bekannt haben und im Herzen aufgegeben haben, und uns entschlossen haben, uns Gott zu übergeben, und zwar ganz, dann können wir dieser Annahme gewiss sein, dass wir bei Gott angenommen sind. Und das kommt in dem Kapitel ungefähr circa 4-mal vor, diese Bedingung und daraus folgende Annahme. Wir sind aber auch nicht alleingelassen. Wir haben eine Hilfestellung, weil Gott hilft uns mit den Dingen, die wir sehen können, und weckt somit unser Vertrauen in den Dingen, die wir nicht sehen können. Die Wunde Christi, die geschrieben sind, steht in Johannes 20, Vers 31, sind geschrieben, damit wir glauben, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit wir durch den Glauben Leben haben in seinem Namen. Wenn wir uns nun einmal Jesus übergeben haben, dann sollen wir uns auch nie wieder entfernen, sondern Tag für Tag um seinen Geist und Unterhaltung in seiner Gnade bitten. Wie in Kolosser 2, Vers 6 steht, wenn ihr nun den Herrn Jesus Christus angenommen habt, so lebt auch in ihm. Das können wir übrigens auch tun, egal wie sündig wir sind. Er hat die nötige Kraft und Reinheit und Gerechtigkeit, um wieder zurückzukommen, da er für uns starb. Jeder Versuch des Gegners Christi sollten wir oder können wir mit den Worten begegnen, Jesus ist gestorben, damit ich leben kann. Im Herzen, wenn wir wieder fallen, jedes im Herzen erwachende Verlangen, zu Gott zurückzukehren, ist nichts anderes als liebevolle Bitte seines Geistes, der wirbt und fleht und den Fürten zum Herzen seines Vaters zieht, das volle Liebe ist. Und dann können wir wieder mit Bekenntnis und Treue zu Gott kommen und dürfen glauben, dass er sich mit Barmherzigkeit und Vergebung zu uns wendet.
Der nächste Schritt zu Jesus ist, woran erkennt man denn einen Christen überhaupt? Was ist denn das Zeichen der Gotteskindschaft? So wie der Wind, der unsichtbar ist, doch dessen Wirkung man deutlich sehen und auch fühlen kann, wirkt der Geist Gottes am menschlichen Herzen. Ist das Herz durch den Geist Gottes erneuert, wird das Leben davon auch Zeugnis geben. Man merkt Veränderungen im Charakter, an den Gewohnheiten und auch an den Zielen des Menschen. Alle, die eine neue Kreatur in Christus werden, bringen auch die Früchte hervor, die Früchte des Geistes. Und das sind Liebe, Freude, Frieden, Freundlichkeit, Geduld, Güte und Treue. Gehorsam, aus Liebe zu dienen und sein Gesetz zu befolgen und aus Liebe Gott treu ergeben zu sein, das ist das wahre Zeichen der Gotteskindschaft.
Das 8. Kapitel heißt, in Christus wachsen. Die Veränderung des Herzens, durch die wir Gottes Kinder werden, wird in der Bibel als Geburt bezeichnet. Mit der Geburt hört der Lebensweg aber nicht auf, er fängt erst an. Jesus hat uns eins von vielen Beispielen gegeben, in Lukas 12, Vers 17, wo er uns auffordert, die Lilien auf dem Feld zu betrachten, wie sie wachsen. Alle Pflanzen und Blumen wachsen durch Gottes Liebe. Er lässt die Sonne scheinen, schenkt den Regen. Aber eine Blume kann nicht von sich alleine aus wachsen. Sie kann nicht die Sonne von alleine aus scheinen lassen. Sie kann nicht den Regen von alleine ausfallen lassen. Dafür braucht sie Gott. Genauso ist es bei unserem geistlichen Wachstum. Wir brauchen Gott, damit wir wachsen können. Und jetzt möchte ich ein paar Abschnitte kurz vorlesen. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun, in Johannes 15, Vers 5. Unser Wachstum in der Gnade, unsere Freude, unsere Nützlichkeit, sie alle hängen von unserer Verbindung zu Christus ab, durch tägliche und stündliche Gemeinschaft mit ihm, indem wir ihn in ihm bleiben, wachsen wir in der Gnade. Er ist nicht nur der Anfänger, sondern auch der Vollender unseres Glaubens. Wir brauchen ihn nicht nur am Beginn und am Ende unseres Weges, sondern bei jedem einzelnen Schritt. Und dann hätte ich noch eine kurze Textpassage, die ich gerne vorlesen würde. Viele, die wirklich gewissenhaft sind und nur für Gott leben möchten, führt Satan nur oft dazu, ihre Gedanken auf ihren eigenen Fehler und Schwächen zu richten. Indem er sie von Christus trennt, hofft er, den Sieg davon zu tragen. Wir sollten uns nicht selbst zum Mittelpunkt machen und uns darum sorgen und ängstigen, ob wir gerettet werden. Das alles wendet das Herz von der Quelle unserer Kraft ab. Befiehl dein ewiges Heil Gott an, vertraue ihm.
Ja, wenn wir in Christus wachsen, dann können wir auch, dann ist unser Leben auch ein Dienst für andere.
Und es war die Freude des Erlösers, die gefallenen Menschen zu erlösen. Sein eigenes Leben war ihm dabei wirklich nicht zu kostbar. Er kam, um zu dienen und sein Leben zu lassen. Das war sein großes Lebensziel. Egoismus und selbstsüchtige Interessen waren hier fehl am Platz. Daher zog er es in seiner unendlichen Liebe vor, uns zu Mitarbeitern in Gottes Werk zu machen, damit wir am Segen durch den selbstlosen Dienst teilhaben können. Und wir können nur dann in seiner Gnade wachsen, wenn wir uneigennützig, entsprechend unserer Fähigkeiten jenen helfen und zum Segen werden, die unsere Hilfe brauchen. So wie Jesus auch einen großen Teil seiner Zeit in Nazareth verbrachte, können auch wir in den geringsten Aufgaben und bescheidensten Lebenslagen mit Jesus leben und arbeiten. Wer sich selbst ein Christ nennt, sollte so arbeiten, dass andere wegen seiner guten Werke ihren Schöpfer und Erlöser preisen. Wenn uns die Liebe antreibt, können wir selbst die kleinsten Pflichten des Lebens für den Herrn tun. Lasst uns nicht auf großartige Gelegenheiten oder irgendwelche außergewöhnlichen Fähigkeiten warten, ehe wir uns für Gott an die Arbeit machen. Wenn euer tägliches Leben zeigt, wie ehrlich und echt euer Glaube ist und wie authentisch ihr seid und andere spüren, wie gern ihr ihnen Gutes tut, werden eure Bemühungen nicht vergeblich sein. Indem wir hier auf der Erde mit Gott zusammenarbeiten, werden wir auf die Freuden des zukünftigen Lebens vorbereitet.
Wir haben ja schon gehört, in dem Schritt in Christus wachsen. Und jetzt sind wir bei dem Thema, Gott besser kennenzulernen. Gottes Bestreben ist es, dass wir ihn besser kennenlernen, um so eine persönliche Beziehung zu ihm haben. Dazu benutzt er die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Entweder er nimmt die Natur, um seine Schöpferkraft uns zu zeigen und uns zu erzählen, was er dort getan hat, oder er nimmt sein Wort, die Bibel. Ein Blick in die Natur zeigt uns mit den kleinsten Lebewesen, aber auch den großen Himmelskörper wie Planeten, Sterne und alle gehorchen sie Jesus. Der Gott, der sich um all diese kümmert, möchte sich noch viel mehr um uns kümmern, wie ein liebender Vater. Die Bibel, sein Wort, bekommen wir einen Einblick in verborgene, in zukünftige, aber auch in schon vergangene Geschehnisse. Doch am wichtigsten ist, dass wir seinen Charakter kennenlernen dürfen. Ihm ganz vertrauen können, ihm zu glauben, unsere Hoffnung auf ihn setzen. Um so die tiefsten Sehnsüchte unseres Herzens zu stillen, denn das vermag nur Gott. Die Bibel kann von jedem verstanden werden, ob man ein Gelehrter ist oder ob man ungelehrt ist. Doch man sollte aufrichtig und gewillt sein, die Wahrheit anzunehmen. Zu beachten ist hierbei auch ein sehr wichtiger Rat: die Bibel niemals ohne Gebet zu lesen. Denn wenn wir nicht den Heiligen Geist dabei haben, können wir etwas falsch verstehen. Deshalb sollten wir den Heiligen Geist dabei haben, der uns das Verständnis und die richtige Perspektive auf die Wahrheit gibt. Und dazu möchte ich euch etwas vorlesen. In Johannes 16, Vers 14, Jesus sagt über den Heiligen Geist: Er wird mich verherrlichen, indem er euch alles offenbart, was ihr von mir empfangt habt. Das heißt, die Wahrheiten, die uns Jesus gelehrt hat, als er auf Erden war, möchte der Heilige Geist uns nochmal verstärken und um so das richtige Verständnis, was vielleicht über die Jahrhunderte verloren gegangen ist, wieder neu zu erkennen. Durch persönliches Bibelstudium können wir und unter der Leitung des Heiligen Geistes werden wir unsere Verstandeskräfte noch mehr geschult und gestärkt sehen. Und so den Charakter Jesu in unserem Inneren und Äußeren widerspiegeln. Und dieses Ziel sollte unser größter Schatz sein, dem wir nachgehen sollten und in unseren Herzen bewahren.
Das nächste Kapitel geht ums Gebet. Denn wenn wir mit Gott wandeln, dann möchten wir auch mit ihm leben. Und man redet ja in einer Beziehung miteinander und das ist eben das Gebet. Und in dem Kapitel haben wir verschiedene Voraussetzungen für ein Gebet, dass auch unser Gebet erhört werden kann, herausgearbeitet. Aber Gott gibt uns, wenn wir diese Voraussetzungen erfüllen, auch wunderbare Verheißungen. Ein paar der Voraussetzungen sind, wir müssen uns erstmal unsere eigene Abhängigkeit eingestehen und unser Herz vor Gott öffnen. Außerdem müssen wir ihn natürlich überhaupt erstmal im Gebet suchen, denn wenn wir gar nicht anfangen zu beten, dann kann er auch nichts tun. Dann müssen wir die Sünde aufgeben, wie wir auch schon hier gesehen haben. Wir müssen auch Glauben daran haben, dass Gott Macht hat. Wir sollten auch, wenn wir wollen, dass Gott uns vergibt, anderen vergeben. Unser Gebet sollte ausdauernd sein.
Das heißt, wir brauchen auch Geduld. Unser Gebet sollte an einem stillen Ort auch mal stattfinden. Und es sollte etwas Persönliches sein und von unserem Herzen kommen. Gott möchte, dass wir auch um die göttliche Offenbarung der himmlischen Dinge bitten. Und dann wird er uns das auch geben. Dann wird er uns wirklich himmlische Dinge offenbaren. Außerdem sollen wir im Geist Jesu beten. Dann wird er uns auch helfen, dass wir uns gegenseitig unterstützen können. Wenn wir unsere Gedanken an Gott an die erste Stelle setzen, dann wird er alles Weitere dazu tun. Und außerdem steht in dem Kapitel der berühmte Satz: Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Und die Verheißungen, die uns Gott dadurch gibt, sind wirklich wunderbar. Er verheißt uns in Matthäus 7, Vers 7, dass unsere Gebete dann erfüllt werden. Er gibt uns die Gewissheit, dass das tiefe Sehnen, das jeder Mensch in sich hat, dass es gestillt wird. Jesus verheißt uns, dass uns sein Blut reinigen wird. Und Gott wird das Beste für uns tun. Gott wird uns dann vergeben. Und das Gebet wird wie ein Atmen der Seele sein. Wir werden dadurch wirklich mit Gott verbunden sein und es wird wie ein Atmen sein. Es wird uns ja das Leben geben und aufrechterhalten. Das Schöne ist, dass Gott immer erreichbar ist. Wir können zu jeder Zeit an jedem Ort zu ihm kommen und er hat versprochen, dass er uns hören wird. Er hat auch versprochen, dass er Kaputtes heil macht. Er hat uns verheißen, dass er uns selig macht und dass er bei uns sein wird. Außerdem wird er uns Freude, seine Fürsorge und seine Liebe geben.
Ja. Ich habe nicht das letzte, aber das vorletzte immer noch. Aber wenn ihr kein Platz mehr ist. Und bevor wir was zu was Freude kommen, kommen wir nochmal zu Zweifel. Und die Frage, ob wir denn überhaupt Zweifel haben sollen oder woher die kommen, wie auch immer. Und ja, wir können Zweifel haben. Die Möglichkeit ist immer noch da. Die Möglichkeit zum Zweifeln hat Gott niemals weggenommen. Allerdings, verlangt niemals von uns, irgendwas zu glauben, ohne dass wir genügend Hinweise haben. Und unser Glaube muss auf diesen Hinweisen beruhen. Wenn wir irgendwas nicht verstehen in der Bibel, irgendwas nicht klar ist für uns, dann hat das mehrere einfache Gründe. Einer davon ist zum Beispiel, dass wir, wenn wir alles verstehen würden, dann könnten wir nie wachsen. Wir wären auf der gleichen Ebene wie Gott, mehr oder weniger. Wir würden ihn völlig verstehen. Und deswegen hat er uns die Möglichkeit gegeben, um eben zu wachsen. Und wir verstehen ihn nie völlig. Auch in Ewigkeit werden wir ihn nicht völlig verstehen. Aber wir werden immer weiter wachsen. Und wir werden so viel verstehen, wie gut für uns ist und wie viel wir brauchen. Alles, was also für die Erlösung notwendig ist, das ist an der Oberfläche. Und der Rest der Bibel, wo man tiefer graben muss, wo man mehr verstehen muss, was wir vielleicht hier auf der Erde nie verstehen werden, das ist halt vergraben, aber ist nicht erlösungsnotwendig. Die erlösungsnotwendigen Sachen sind da. Wie wir im Kapitel 10 allerdings schon gehört haben von der Rebecca über das Bibelstudium, sollten wir die Bibel nie studieren, ohne dass wir den Geist bitten, dass wir es recht verstehen. Weil sonst eben sogar zum Schaden für die werden kann. Und Missinterpretationen oder auch eben ja einfach nur die Zweifel entstehen können. Der Hauptgrund für Zweifel ist allerdings die Liebe zur Sünde. Oder meistens Stolz und sündige Herzen sind nämlich die Lehren und die Beschränkungen der Schrift nicht willkommen. Wenn wir aber, wie in Johannes 7, Vers 17 steht, seinen Willen tun wollen, so werden wir von der Lehre wissen. Das heißt, wenn wir wollen, wer will, der kann. Wer will, der wird verstehen, ob es recht ist und was recht ist. Eine Sache, ein Beweis, den Gott uns gegeben hat, den hat er allen gegeben, das ist der Beweis der eigenen Erfahrung. Der steht jedem offen und
Und so bittet uns Gott, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, im Psalm 34, Vers 9. Wenn wir also zu Jesus näher kommen und das Gebet studieren, dann dürfen wir uns an der Fülle seiner Liebe erfreuen und seiner Erkenntnis immer weiter wachsen.
Ich hatte das 13. Kapitel und die Überschrift ist die Freude in Christus. Da möchte ich jetzt euch einfach ein paar Stellen vorlesen, die für mich eigentlich das Kapitel richtig schön zusammenfassen. Christen sind zu Lichtträgern auf dem Weg zum Himmel berufen. Sie sollen das Licht widerspiegeln, das von Christus auf sie scheint. Ihr Leben und ihr Wesen soll so sein, dass für andere durch sie eine richtige Vorstellung von Christus und seinem Dienst erhalten. Gott sei Dank für die vielen hellen und freundlichen Bilder, die er uns vor Augen stellt. Lasst uns die wunderbaren Zusicherungen seiner Liebe zusammentragen und sie ständig zu betrachten. Gottes Sohn hat den Thron seines Vaters verlassen. Er hat seine Göttlichkeit mit Menschlichkeit überkleidet, um uns aus Satans Macht zu retten. Er hat für uns gesiegt, den Himmel aufgerissen und lässt uns in den Raum seiner Gegenwart blicken, wo er seine Herrlichkeit enthüllt. Er hat die gefallene Menschheit aus der Grube des Verderbens gezogen, die sie die Sünde gestürzt hat. Er bringt uns wieder in Verbindung mit dem unendlichen Gott. Wir werden mit Jesu Gerechtigkeit bekleidet und zu seinem Thron erhöht. Wenn wir die göttlichen Prüfungen durch den Glauben an unseren Erlöser bestanden haben, sind die Themen, mit denen wir uns nach dem Willen Gottes beschäftigen sollen. Viele Menschen haben von Jesu Leben und Wesen eine falsche Vorstellung. Sie denken, er hätte weder Wärme noch Frohsinn gehabt, sondern wäre streng und hart und freudlos gewesen. In vielen Fällen ist das ganze Glaubensleben von dieser trüben Sicht gefärbt. Unser Heiland war in der Tat ein Mann, der Schmerz und Leid vertraut war. Er öffnete sein Herz für jedes menschliche Leid. Doch auch wenn sein Leben voll Selbstverleugnung und Schmerz und Sorge überschattet war, ließ er sich davon nicht niederdrücken. Kummer oder Unzufriedenheit waren auf seinem Angesicht nicht zu finden, sondern stets Friede, Gelassen und Heiterkeit. Sein Herz war eine Quelle des Lebens, und wohin er auch ging, brachte er Ruhe und Frieden, Freude und Fröhlichkeit. Wenn man bedenkt, welch herrliches Erbe den Menschen erwartet, wie wir auch in Matthäus 16, Vers 26 lesen können, das ist jetzt hier aus der Übersetzung Neues Leben, gibt es denn da etwas Kostbareres als die Seele? Ein Mensch mag arm sein und dennoch sein Reichtum und seine Würde besitzen, die Welt niemals geben kann, erlöst und von Sünden gereinigt und all seinen edlen Kräften dem Dienst Gottes geweiht, ist er von unübertrefflichem Wert. Im Himmel ist Freude bei Gott und den heiligen Engeln über jeden einzelnen erlösten Menschen. Eine Freude, die in den himmlischen Triumphliedern ihren Ausdruck findet.